Und dann war einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben uns gesagt, komm, wir sind jetzt aktuell finanziell einigermaßen abgesichert. Wir sind gesund. Die Kinder sind noch nicht in der Schule. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil worauf sollen wir warten?
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Ja, worauf sollen wir denn noch warten? Das ist die richtige Frage, denn das Leben ist definitiv zu kurz, Dinge, die einem wichtig sind, nach hinten zu schieben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Es geht heute zurück auf die Kanarischen Inseln und zum ersten Mal nach Gran Canaria. Denn diese Insel erlebt einen wahren Boom. Nicht nur mehr Touristen jedes Jahr, sondern auch Auswanderer zieht es dorthin. Heute hörst du die Geschichte von Marco aus Berlin. Obwohl er mit seiner Familie gerade erst ein Haus am Stadtrand von Berlin gekauft und renoviert hatte, sind sie kurz danach wieder ausgezogen und nach Gran Canaria ausgewandert. Wie es dazu kam, hörst du gleich hier bei Einfach Aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nicolas Kreuter und weißt du, was gestern vor 3 Jahren war? Da haben meine Familie und ich Berlin verlassen und sind nach Irland ausgewandert. Ich weiß es noch genau, wie wir in Dublin gelandet sind, die ersten Wochen auf Luftmatratzen geschlafen haben, in einem fast leeren, damals noch gemieteten Haus, weil unsere Möbel noch nicht da waren. Aber es war alles so aufregend. Für mich war schon das 2. Mal, denn ich bin ja schon einmal vom Dorf in der Schweiz nach Berlin ausgewandert. Aber vor 3 Jahren war es dann komplett anders. Zum ersten Mal mit der Familie. Und wenn ich so darauf zurückblicke, was wir in den 3 Jahren hier in Irland alles geschafft haben, trotz der ganzen Hürden, die es unterwegs gab, angefangen von der Möbelspedition, die uns betrogen hatte, über das erste Haus in Irland, wo es reinregnete, der Vermieter, der sich um nichts gekümmert hatte. Dann ist unser geliebter Kater kurz nach der Auswanderung plötzlich gestorben und. Aber trotz diesen ganzen Problemen und trotz dem Stress und den schlaflosen Nächten, wir würden es immer wieder tun. Und wenn ich heute hier im Südosten, wo wir jetzt leben, aus meinem Fenster blicke, dann weiß ich, es war die richtige Entscheidung. Und so haben wir uns gestern zum 3-jährigen Jubiläum in Irland selbst gratuliert. Und ich kann dich nur ermutigen, wenn du auch neu starten willst, wenn du dein Leben verändern willst, egal ob im In- oder im Ausland, dann mach es. Du wirst es nicht bereuen.
Mein Podcast.
Heute geht's also nach Gran Canaria. Die Insel ist bekannt für die goldgelben Dünen von Maspalomas, für die grünen Berglandschaften und die kleinen charmanten Dörfer und natürlich auch für die Hauptstadt Las Palmas. Das Klima auf der Insel ist das ganze Jahr über angenehm mild und trocken mit rund 3000 Sonnenstunden. Ein echter Pluspunkt für Auswanderer ist auch, die Lebenshaltungskosten auf Gran Canaria sind im Schnitt rund 28% niedriger als in Deutschland. Das betrifft in erster Linie mal die Lebensmittel. Mehr dazu dann aber gleich hier im Gespräch. Mein heutiger Podcast ist Marco Preuschow. Er hat im Februar 2023 gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern Berlin verlassen, um auf Gran Canaria ein neues Leben zu starten. In Deutschland war Marco im öffentlichen Dienst tätig, hatte also einen sehr sicheren Job. Heute ist er selbstständig. Wie der Start auf der Insel verlaufen ist, warum sie ausgerechnet nach Gran Canaria gegangen sind und was er beruflich heute macht, das und noch viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Marco.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was du siehst, wenn du gerade bei dir aus dem Fenster schaust.
Ich sehe einen wirklich komplett blauen Himmel. Ich sehe in der Ferne etwas das Meer. Ich sehe Palmen und ja, eine ruhige Straße. Ich hoffe, es bleibt so, dass wir hier eine gute Verbindung zueinander haben.
Ja, wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Du bist ja, glaube ich, eher so in Hanglage, weil wir haben kurz auch über das Unwetter gesprochen, was ja Gran Canaria getroffen hat, wo ja diese Wassermassen da runtergekommen sind. Vielleicht kannst du da so ein bisschen beschreiben, eben wo ihr da genau lebt.
Genau, wir befinden uns im Osten der Insel zwischen Flughafen und Las Palmas. Die Gemeinde heißt Telde Und dieser Ort war wirklich, also es hat letzte Woche, vor zwei Wochen circa stattgefunden. Und wir waren der Bereich, der mit am meisten betroffen wurde von diesen ganzen Wassermassen. Ein sogenannter Dana war hier und hat hier wie verrückt geregnet. Und diese ganzen Barrancos, diese Schluchten, die in den Bergen bestehen, haben diese Wassermassen wirklich flussartig Richtung Meer befördert. Und unsere Region wurde leider extrem stark betroffen, aber ich sag mal so, wirklich innerhalb von einer Woche hast du hier nichts mehr erkannt. Die waren alle so fleißig und haben alles wiederherstellen können, so wie es war. Aber das Meer, dort wurde ein Auto leider auch versenkt. Ich glaube, dieses Auto befindet sich immer noch im Meer, ja.
Ja, das Video ist ja ganz berühmt, also ist ja viral gegangen von dem Auto. Passiert das denn öfters? Also, dass das eben so heftig regnet, dass auch da solche Wassermassen dann runterkommen?
Glücklicherweise nicht. Also die Kanarischen Inseln haben insgesamt relativ wenig mit Regen zu tun. Hier herrscht ein sehr konstantes Klima. Es regnet wirklich sehr, sehr selten, wobei diese Insel natürlich auch 14 verschiedene Mikroklimazonen hat. Das bedeutet, in manchen Regionen im Norden gibt es Ortschaften, wo es etwas mehr regnet. Wenn du zum Beispiel im Süden bist, regnet es so gut wie gar nicht. Also als dieses Unwetter stattgefunden hat, hast du im Süden nichts mitbekommen. Da war wirklich komplett Sommer, die Leute lagen dort am Strand und haben davon nichts mitbekommen. Also das ist wirklich ganz, ganz konkret und partiell auf den Inseln teilweise, wenn sowas stattfindet. Aber so wie es hier jetzt stattgefunden hat, habe ich bisher noch nicht erlebt, glücklicherweise auch. Und ein weiterer Grund, warum auch das Wasser so stark zugenommen hatte, also erstens klar, es war starker Regenfall, aber auch dadurch, dass die Insel insgesamt so trocken ist, kann dieser Boden gar nicht so schnell so viel Wasser aufnehmen und deshalb bildet sich dann eher so ein Fluss.
Ja, das ist nicht so wie in Irland, wo der Boden einfach daran gewöhnt ist, dass er ständig Wasser bekommt und es dann auch gut versickert. Eben da auf gerade an so Inseln, wo es nicht regnet, fließt das einfach drüber. Ne? Das sickert ja gar nicht im Boden dann.
Genau.
Also, wir sprechen ja gleich noch über das Leben und im Speziellen natürlich über die Insel. Eure Auswanderung beginnt ja mit einer Weltreise 2018 während der Elternzeit. Habt ihr das damals schon, diese Weltreise gemacht, mit dem Gedanken auszuwandern, euch mal Länder anzuschauen, wo ihr leben könntet, oder war die Weltreise eher erstmal nur als Auszeit gedacht?
Die Weltreise war eher als Auszeit gedacht. Also wir hatten jetzt nicht den konkreten Gedanken schon oder die Absicht, irgendwie ein spezielles Land zu finden, wohin man auswandern könnte. Also diese Gedanken gab es zu dem Zeitpunkt wirklich noch überhaupt nicht, sondern es war eigentlich eher so, meine Auszeit nehmen, der Weg ist das Ziel, die Welt bereisen, viele Länder kennenlernen und einfach Erfahrung sammeln. Das war eigentlich der ursprüngliche Anlass dieser Weltreise bzw. Weltumrundung.
Und Gran Canaria stand da auch schon auf dem Zettel, oder wann seid ihr das erste Mal dahin gekommen?
Tatsächlich gar nicht. Wir waren gar nicht auf Gran Canaria. Es hat zwar begonnen in Spanien, in Malaga, und am Ende sind wir wieder in Spanien gelandet, in Barcelona, aber wir waren wirklich nicht auf den Kanarischen Inseln. Ich kannte die Kanarischen Inseln eigentlich nur aus meiner Kindheit, wobei ich da auch eigentlich kaum Erinnerungen habe oder hatte. Und Gran Canaria bzw. die Kanaren kamen eigentlich eher dadurch auf den Schirm, weil ich nebenberuflich BWL studiert habe und Anfang der Corona-Zeit wurde dann zumindest angeboten, also nicht aufgrund von Corona, aber es wurde zumindest im Rahmen meines Studiums ein Auslandsaufenthalt in Form eines Seminars, eines verkürzten Semesters angeboten, beziehungsweise es war auch Pflicht, man musste sich ein Land aussuchen und die Kanarischen Inseln waren damit in dieser Corona-Phase so die einfachste Möglichkeit, irgendwohin einzureisen. Und da habe ich mich für die Kanaren, wie gesagt, entschieden und dann das erste Mal wirklich bewusst Gran Canaria wahrgenommen. Ich dachte eigentlich, ich hatte keine großen Erwartungen überhaupt. Bin ich gar nicht mit dieser Herangehensweise hierher gekommen, um irgendwie irgendwelche Auswanderungsabsichten so zu verfolgen, sondern das war wirklich einfach ein absoluter Zufall, weil ich mich hier so wohl gefühlt habe während der Zeit, weil ich gemerkt habe, wie einzigartig das Klima hier ist. Das hat mir halt besonders gut gefallen, dass es nie zu heiß und nie zu kalt ist. Und ich hatte einfach eine schöne Zeit hier an der Universität von Las Palmas und die Stimmung, die Menschen und so weiter. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen.
Ja, es hört sich auch traumhaft an. Studium auf Gran Canaria, da denkt wahrscheinlich jeder, der in so einem Unisaal in Berlin oder in München sitzt, denkt wahrscheinlich, das würde ich auch gerne machen.
Ja, also es gibt definitiv schlechtere Orte auf der Welt. Das würde ich jetzt auch sagen. Von daher, klar, das ist eine Insel. Du bist hier am Meer, du hast Topwetter. Es gibt quasi immer Saison, auch im Winter. Du kannst hier Januar, Februar kannst du hier ins Meer hüpfen. Also der Atlantik ist ja perspektivisch. Also grundsätzlich immer etwas kälter, wirst du ja auf Irland auch kennen. Von daher war eine schöne Zeit.
Und wie bist du dann, also du bist danach wieder zurück nach Deutschland, aber irgendwie hat das dann wahrscheinlich gewabert im Kopf.
Genau, also erstens so von den Inhalten auch, was mich hier erwartet hat, was ich lernen durfte über die wirtschaftlichen Aktivitäten in Spanien, die Sonderzone der Kanarischen Inseln, Gründungsmöglichkeiten, spanisches System, wirtschaftliches System, auch hier in der EU, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Das hat mich wirklich sehr, sehr stark inspiriert. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Wirklich, wie gesagt, einerseits dieses Wirtschaftliche und auf der anderen Seite diese Lebensqualität, die ich halt hier liebgewonnen habe, wo ich dachte, das ist ein Ort, wo ich mir wirklich vorstellen könnte zu leben. Weil wir haben wirklich viel gesehen, aber es hat nie so richtig Klick gemacht. Und als ich hier war, hat mich das irgendwie begeistert. Und dann habe ich das meiner Frau vorgestellt, beziehungsweise ich habe auch währenddessen, ich hier war, immer wieder davon erzählt. Und ja, konnte sie dann auch da überzeugen, das ganze Abenteuer einfach mal zu beginnen und zu gucken, ob das funktioniert. Also wir wussten nie so richtig, ob das Ganze funktioniert als Familie. Wir haben ja auch zwei Kinder. Wir haben gesagt, wir probieren es einfach und zurückgehen können wir immer noch. Also ne, das ist ja, wir sind ja kein Baum. Das heißt, wenn wir herkommen, sind wir ja nicht hier gefesselt, sondern wenn es uns nicht gefällt, man muss die Dinge halt probieren. So haben wir das einfach gesehen. Einfach testen, so wie die Weltreise. Haben wir damals auch gesagt, wir starten einfach. Wir haben jetzt nicht wirklich Flug für Flug in jedes Land durchgebucht, sondern wir lassen uns einfach leiten und gucken, wenn es uns nicht gefällt, gehen wir zurück oder bleiben an dem Ort. Ja, wenn es halt nicht funktioniert, kann man zurückgehen. Das ist ja immer die gute Sache daran.
Ja, also wer sich deine Vita anschaut, ich habe das ja im Vorfeld des Gesprächs gemacht, der fragt sich dann wahrscheinlich, warum wandert jemand wie Marco eigentlich aus? Du hast vorhin gesagt, du hast BWL studiert, du hast einen Master in Wirtschaftsrecht, du hast im Personalmanagement, im öffentlichen Dienst gearbeitet, sicherer Job, sicher nicht schlecht bezahlt. Du kommst aus Berlin, du hast gerade gesagt, zwei Kinder, verheiratet, ihr habt dann kurz vor der Auswanderung ja noch ein Haus gekauft im Berliner Umland. Und eben, der eine oder andere fragt sich dann ja, oder hat euch ja wahrscheinlich direkt gefragt, warum wollt ihr denn auswandern? Ihr habt doch alles.
Ja, genau. Also das wurden wir wirklich auch oft gefragt, auch gerade in Bezug auf dieses Haus, was wir anderthalb Jahre vorher gekauft haben und komplett saniert haben, renoviert haben. Und als es fertig war, sind wir eigentlich wieder ausgezogen. Ja. Und sind in dieses Abenteuer gestartet. Warum haben wir das Ganze gemacht? Also wirklich, der Ursprung ist diese Reiselust gewesen, ne, in die Welt zu reisen, etwas kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln. Also wirklich dieses Hinzu. Ne? Also ich wollte wirklich mal in eine Kultur eintauchen. Ich wollte gerne schon mal am Meer leben. Das war so meine Vision vom Leben, was ich mir immer mal vorgestellt habe. Und dann war einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben uns gesagt, komm, wir sind jetzt aktuell finanziell einigermaßen abgesichert. Wir sind gesund. Die Kinder sind noch nicht in der Schule. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil worauf sollen wir warten? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir dieses ganze Thema umsetzen wollen, dann muss es jetzt sein, weil unsere Tochter ein halbes Jahr später eingeschult worden wäre in die Schule. Und wenn sie in der Schule wäre, dann würden wir sie auch schwieriger irgendwie wieder rausnehmen, weil die Umgewöhnung, dann hat sie ihren Freundeskreis und so weiter. Klar, aktuell hatte sie auch schon ihren Freundeskreis zu dem Zeitpunkt, auch mit der Familie, mit Oma, Opa, das war alles nicht so einfach. Aber trotzdem war dieser Zeitpunkt immer noch der beste, den wir hätten wählen können. Und von daher haben wir dann Hals über Kopf die Entscheidung getroffen, haben gesagt, wir versuchen es jetzt, wir ziehen los und gucken einfach mal, wo die Reise hinführt.
Du hast gesagt, einen Plan machen, nicht einfach so auswandern. Ich habe ja jetzt mittlerweile über 220 Folgen hier im Podcast. Ich habe eigentlich alles schon gehört von Leuten, die sehr akribisch das gemacht haben, bis hin zu Leuten, die in Land ausgewandert sind, in dem sie vorher noch kein einziges Mal waren. Wie seid ihr das angegangen, bevor ihr eben dann euer Haus verkauft habt, eure Sachen gepackt habt und nach Gran Canaria ausgewandert seid?
Genau, vielleicht nur noch mal eine kurze Präzisierung. Und zwar unser Haus haben wir vermietet.
Ah, okay.
Auch mit der Absicht oder auch mit dem Hintergedanken. Wir haben es erstmal nur befristet vermietet für 2 Jahre, um auch diese Rückoption zu haben, falls es uns nicht gefällt, dass wir zurückkommen können. Das haben wir offen kommuniziert
Guter Punkt. Den
Mietern, genau, um einfach diesen Plan B auch zu haben.
Das heißt, die warten jetzt und hoffen, dass ihr nicht zurückkommt oder was machen die?
Nee, genau. Der Vertrag, wir sind mittlerweile schon jetzt über 2 Jahre hier. Wir haben diesen Vertrag mittlerweile auf unbestimmte Zeit verlängert,
okay,
weil wir auch hier jetzt gesettet sind. Die Kinder sind hier integriert in den Schulen. Ich habe hier meine Selbstständigkeit aufgebaut. Meine Frau hat einen Arbeitgeber hier gefunden und ist auch nebenbei selbstständig als Psychologin. Deshalb, wir sind hier, wir haben jetzt keine Absicht mehr zurückzugehen. Wir haben hier unser Leben aufgebaut und fühlen uns sehr wohl.
Aber jetzt nochmal kurz zu dem Plan. Das heißt, du hattest ja vorher Festanstellung, deine Frau ja dann offenbar ja auch vorher in Deutschland gearbeitet. Was war eure Idee, was ihr auf Gran Canaria machen werdet?
Genau, wir haben viele Sicherheiten aufgegeben. Also ich hatte schon von Anfang an die Absicht, hier eine Beratung aufzubauen, die sich auf die Einwanderung bzw. Auswanderung und auf Unternehmensgründungen spezialisiert, gerade auch in diesem Bezug, in dem Kontext, was ich alles lernen durfte hier in der Universität von Las Palmas und auch im Rahmen des BWL-Studiums und des Wirtschaftsrechts, habe ich das Ganze hier quasi eine internationale Beratung aufgebaut, eine Dienstleistung, die ich anbiete, um es anderen Auswanderern einfacher zu machen, diesen Schritt nach Spanien und speziell auf die Kanarischen Inseln durchzuführen. Das ist aktuell mein Hauptgeschäft. Das habe ich von Anfang an so aufgebaut. Davon leben wir. Und meine Frau hat hier einen Arbeitgeber gefunden, ein Institut, arbeitet als Psychologin und ist nebenbei auch selbstständig als Psychologin, führt Schulungen durch. Das ist aktuell so unser Background im beruflichen Sinne.
Ja, weil ich würde jetzt gern da nochmal kurz drauf eingehen, weil das immer so ein Punkt ist, wo ich auch immer vielen empfehle, wer vorher nicht selbstständig war in Deutschland, sich im Ausland nach einer Auswanderung direkt selbstständig zu machen, ist echt ein Brett. Das kann auch richtig schief gehen. Wie ist das bei dir denn angelaufen? Also eben aus einer Festanstellung heraus dann diese Idee zu haben, okay, ich gründe jetzt selber, ich mache mich selbstständig, auch eben in einem Gebiet, was ich vorher noch nie gemacht habe. Wie hat das für dich funktioniert am Anfang?
Klar, das ist ein Prozess. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Ich musste natürlich auch selber viel praktisches Wissen mir aneignen, habe deshalb auch ein halbes Jahr kostenlos mit möglichst vielen Auswanderern das Ganze schon begleiten dürfen. Also ich habe meinen Service kostenlos lange angeboten, um möglichst viel praktische Erfahrung zu sammeln, um darauf dieses Business aufzubauen. Also das heißt, man braucht auf jeden Fall irgendwie eine Art finanziellen Puffer, wenn man sagt, man möchte ein Business aufbauen. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Die meisten, die ich kenne, bringen schon irgendwie ihr Business mit oder können schon irgendwie ihr Homeoffice mitnehmen, ihren Job mitnehmen. Das ist so der Best Case. Wenn man aber hierher kommt, etwas aufbauen möchte, dann muss man Zeit einplanen. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Also da würde ich sehr, sehr konservativ versuchen, das Ganze anzugehen. Ja.
Gibt es sonst noch, also jetzt gerade so in der Anfangszeit, eben zum einen selbstständig machen, auf der anderen Seite eben als Familie auf die Insel ziehen. Was war so in der Anfangszeit für euch so die größte Herausforderung?
Ja, die größte Herausforderung war es wirklich, einerseits auch emotional anzukommen. Das heißt, diese ganze Integration, nicht nur das Administrative, das, was alles auf einen zukommt, wenn man hierher kommt mit den entsprechenden Anmeldungen. Man ist zwar in der EU, hat aber trotzdem bestimmte Dinge, die man hier vor Ort absolvieren muss. Das heißt, man braucht zum Beispiel eine NIE, eine NIE oder umgangssprachlich die NIE-Nummer. Dann muss man sich hier auch in der Gemeinde melden. Man hat auch hier die Residenz ja zu beantragen, wenn man mehr als 90 Tage hier vor Ort leben möchte. Dann diese ganzen Tätigkeiten, Schule finden, Wohnung suchen, Auto finden, Auto kaufen, alles auf einer fremden Sprache. Dafür muss man viel Zeit und Energie einplanen, um sich hier wirklich dann langfristig auch zu integrieren. Also die Kinder, klar, wir hatten hier keine Freunde, wir hatten hier keine Familie, wir kannten hier niemanden auf dieser Insel. Das heißt, jeder von uns hatte irgendwie sein eigenes Päckchen oder wir als Familie hatten unser Päckchen, dass wir hier Anschluss finden, soziale Kontakte knüpfen. Dazu funktionieren glücklicherweise die sozialen Medien sehr, sehr gut, wenn man da offen für ist, über Facebook-Gruppen, über Instagram, dort andere Menschen kennenzulernen. Und das klappt sehr gut. Und natürlich auch ein großer Pluspunkt für uns war es gewesen, dass wir durch die Kinder in der Schule ganz, ganz schnell Zugang hatten zu anderen Eltern, wo automatisch man irgendwo zum Kindergeburtstag eingeladen wurde oder man sich irgendwie auf irgendwelchen Festen getroffen hatte und dadurch irgendwie in Gespräche kam. Also das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt, finde ich, wenn man als Familie hierher kommt, um Anschluss zu finden.
Weil du jetzt auch die Sprache nochmal erwähnt hattest. Ich denke mal, du hast vorher schon ein bisschen auch durch Studium ein bisschen Spanisch sprechen können. Ich habe selber erlebt, auch jetzt gerade wieder auf Fuerteventura, dass es mit Englisch doch relativ schwierig ist. Also wenn man nicht gerade an so einem Touri-Hotspot ist, sondern dass Spanisch schon Pflicht ist. Wie ging euch das am Anfang und wie ist das heute mit der Sprache?
Genau, also wie du schon sagst, die spanische Sprache ist wirklich Pflicht hier vor Ort. Es gibt wenig, die gutes Englisch können. Selbst an Touri-Hotspots, wo man denkt, okay, hier könnte ich jetzt irgendwie mal auf Englisch was bestellen, funktioniert oft gar nicht. Also du bist wirklich darauf angewiesen, die Sprache zu lernen, was natürlich trotzdem auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wenn du in Spanien lebst, dass du dann auch Spanisch lernst. Und die Sprache ist wirklich am Ende auch der Schlüssel, um wirklich anzukommen. Weil sonst fehlen dir diese ganzen, diese schönen Momente auch mit Einheimischen, um wirklich mal in diese Kultur auch einzutauchen. Oder wenn du zum Arzt gehst, wenn du auf Schulfesten bist, mit anderen Eltern in Kontakt kommst, sonst bist du am Ende gefühlt immer dieser Tourist, der eigentlich nicht angekommen ist, der immer in seiner Bubble ist. Und wir im Vorfeld, wir konnten kein Spanisch. Wir haben angefangen durch Bilder, Wörter, Bücher mit den Kindern abends und kleine Bücher anzuschauen, Vokabeln dadurch spielerisch zu lernen für uns alle zusammen als Familie. Und das war schon mal ganz gut, um so einen kleinen Wortschatz zu haben. Aber das reicht immer noch nicht am Ende aus, wenn du hier ankommst, weil die spanische Sprache ist auch sehr, sehr schnell. Die Spanier sprechen sehr schnell und der kanarische Slang ist nochmal ein großer Unterschied zu dem Festland Spanien. Hier werden zum Beispiel die Endungen verschluckt. Man sagt, die Kanarischen Inseln sind der kleine Bruder von Lateinamerika. Diese Kultur ähnelt sich sehr stark und auch von der Sprache her.
Habt ihr selber Kontakte auch knüpfen können jetzt in den Jahren zu Einheimischen oder ist es da auch eher so ein bisschen, man ist eher in so einer Expat-Bubble unterwegs, auch mit vielen, die auch dahin ausgewandert sind oder wie habt ihr das erlebt?
Ja, also man ist schon sehr schnell in dieser Expat-Bubble drin. Das ist einfach so. Dadurch, dass wenn man hier ankommt und andere Deutsche, die haben gleiche Probleme wie wir selbst, das ist einfach sofort es sind Gleichgesinnte, die ähnliche Ansichten haben, die ähnliche Beweggründe haben, hierher zu kommen. Also das funktioniert schnell und man ist schon primär in diesen Gruppen. Und das ist insgesamt, würde ich behaupten, aus meiner Erfahrung her und auch aus den Gesprächen mit anderen Auswanderern, ist es insgesamt schwierig, wirklich auch in diese spanischen Kreise zu kommen. Wir als Familie haben eine spanische Familie, mit der wir uns sehr gut verstehen, mit der wir uns auch regelmäßig treffen. Und das kommt durch die Schule von unserem Sohn, wo einfach primär wirklich auch Spanier sind und man dort schneller in diese Kreise kommt. Aber eine echte Freundschaft auch aufbauen, auch mit Deutschen. Das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern wirklich vertrautes Verhältnis, das dauert. Das sind nicht die gleichen Freundschaften von Anfang an, die über Jahre entstehen, wenn man in Deutschland irgendwo ist. Das dauert auch hier vor Ort, auch mit den Deutschen und insbesondere natürlich auch mit den Spaniern.
Ist das denn, weil ja die Inseln hauptsächlich auch vom Tourismus leben, sind da auch viele vom spanischen Festland, die da hinziehen? Oder was würdest du sagen, so richtig Einheimische, weißt du, die auf den Inseln geboren sind und da weiterhin leben, so im Verhältnis zu denen, die da hinziehen?
Ja, also es gibt sowohl viele vom spanischen Festland auch hier. Ich habe auch welche schon kennengelernt von den Balearen. Also es ist sehr, sehr interkulturell hier. Die Kanarischen Inseln haben sowieso in den letzten 2 Jahren einen enormen Zuwachs zu verzeichnen. International gesehen, es sind ja auch viele digitale Nomaden, die dieses Klima hier halt lieben, weil in den Wintermonaten das Klima einfach immer noch hier besonders ist. Und man braucht hier wenn man am Meer lebt, halt keine Heizung. Das ist halt dieser besondere Effekt, dass man in bestimmten Regionen weder Heizung noch Klimaanlage braucht. Und das ziehen sehr, sehr viele an, auch um bestimmte Kosten zu sparen, wie Gas, oder Öl, wie auch immer, um zu heizen oder auch Stromkosten zu haben in Form von Klimaanlagen. Und viele schätzen das, weil auch insgesamt die Lebenshaltungskosten hier etwas geringer sind als auf dem Festland. Also wenn ich in Madrid bin, dann sind die Preise halt deutlich anders, als wenn ich hier auf den Kanarischen Inseln bin und mir einen Kaffee für 1,10 Euro kaufe zum Beispiel. So, oder tanken gehe für 1,04 Euro. So, da gibt es halt massive Unterschiede, was auch einheimische spanische Festlandleute anzieht, um hier zu leben.
1,04 Euro? Ich habe auf Fuerteventura für 1,30 getankt und fand das schon unfassbar günstig. Ja, ist das noch günstiger bei euch?
Genau, also das hat jetzt nicht konkret was mit der Insel zu tun. Es kommt darauf an, wo man tankt. Es gibt Tankstellen, so wie du gerade sagtest, die sind bei ungefähr 1,30 Euro, 1,25 Euro. So in dieser Richtung pendeln die sich ein an großen Ortschaften oder in der Nähe von irgendwo vom Flughafen zum Beispiel. Aber wenn man etwas abgelegen fährt und man weiß, wo man tanken kann, bei Plan Oil oder Canary Oil zum Beispiel, dann sind diese Tankstellen wirklich unfassbar günstig. Da ist auch oftmals so, dass du halt dieses Selfmade-Tanken quasi, sage ich jetzt einfach mal, hast. Das heißt, du musst es selbst bezahlen, da ist kein Personal und du bezahlst dann direkt am Schalter an so einem Automaten sozusagen. Ne? Und deshalb vielleicht auch nochmal deshalb begründet, warum es etwas günstiger ist.
Ja, nimm uns doch noch ein bisschen mit so konkret in die Preise. Eben, ihr lebt in der Wohnung, wahrscheinlich mietet ihr. Also so im Vergleich zu dem, was ihr vorher in Berlin, klar, es war natürlich mit Eigenheim, aber so von den Kosten, die man hat in Berlin im Vergleich zu Gran Canaria, wie viel günstiger ist das auf der Insel?
Ja, also Wohnen hat natürlich mittlerweile auch ordentlich angezogen, wobei ich sagen muss, es kommt immer darauf an, aus welchen Verhältnissen man kommt. Ich komme ja zum Beispiel aus Berlin. Für mich ist es nichts Besonderes, irgendwie Wohnungsmangel zu haben. Und ich kenne einfach hohe Mietpreise, hohe Kaufpreise. Von daher war das für mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht so beeindruckt am Anfang 2023, als wir hierher gekommen sind. Wobei andere schon zu uns sagten, wow, ihr zahlt jetzt 1000 Euro Miete, das ist ja super viel. Das wahrscheinlich nur deshalb, weil ihr Ausländer seid. Wir zahlen viel weniger. Mittlerweile ist dieser Tausender, den wir bezahlen pro Monat, leider, die Wohnungspreise sind massivst gestiegen hier in den letzten 2 Jahren durch einfach den enormen Zuzug, den man hier hat. Und Lebensmittel, wenn man jetzt hier zu Lidl oder Aldi geht, zu Mercadona, sind die Preise, würde ich behaupten, etwa so, wie sie in Deutschland sind. Wobei ich auch sagen muss, ich habe aktuell nicht mehr so stark das Gefühl. Also ich weiß nicht, wie aktuell die Preise in Deutschland sind. Ich war jetzt das letzte Mal zum Beispiel im Sommer letzten Jahres in Deutschland und hab nicht mehr so stark diesen Vergleich. Also für mich gefühlt ist es ungefähr gleich. Manche Produkte sind etwas günstiger, manche sind etwas teurer. Was man machen kann, wo man wieder günstiger hier fort bei wegkommt, es gibt ganz, ganz viel, was auf den Kanaren hier auch angebaut wird. Das heißt, wenn man zu lokalen Wochenmärkten geht, kann man viel, viel günstiger einkaufen. Obst, Gemüse, alles, was hier lokal angebaut wird. Das funktioniert sehr, sehr gut, ist auch in einer guten Qualität. Und sonstige Preise, was gibt es noch? Klar, also Lebenshaltungskosten, wie ich eben anmerkte. Wir zum Beispiel haben weder Heizung noch Klimaanlage, haben dadurch enorme Einsparungen.
Also weil es auch gar nicht so heiß dann wird bei euch, dass ihr gar keine Klimaanlage dann braucht.
Genau, das ist halt der große Unterschied zum Festland oder zu Mallorca, zu Andalusien, wo im Sommer einfach 38 Grad sind. Das haben wir hier nicht. Klar, es kann auch mal irgendwie einen Ausreißer geben, dann haben wir auch mal 35 Grad. Aber in der Regel ist das nicht üblich. Das heißt, wir haben hier im Sommer Temperaturen von ca. 28 bis 30 Grad. Und im Winter sind wir nicht kälter als irgendwie 15, 14 Grad, wobei wir tagsüber viel Sonne haben. Das heißt, es ist nie wirklich kalt, es ist nie wirklich zu heiß. Wir haben so eine Durchschnittstemperatur das ganze Jahr von ca. 22 Grad. Und das ist so eine schöne Wohlfühltemperatur, wo man sich nicht totschwitzt und auf der anderen Seite auch nicht friert. Und das Klima liebe ich hier wirklich und das ist auch mit der Grund, warum wir hier sind. Ich würde sagen, Gran Canaria, die Kanarischen Inseln sind ästhetisch gesehen nicht überzeugend. Also nicht überzeugend, wenn man in den Vergleich geht zum Beispiel mit Mallorca. Das ist halt total exklusiv, es ist super schön, es ist grün. Hier ist es teilweise eher karg, insbesondere Fuerteventura. Aber viele lieben auch wieder diese Landschaften. Also, aber ich würde sagen, Gran Canaria ist insgesamt auch eher rustikal, so vom Optischen her. Aber mir ist wichtiger das Klima hier vor Ort und das ist halt der riesengroße Pluspunkt, den ich sehe, warum wir hier leben zum Beispiel.
Was ich gemerkt habe, als wir hier nach Irland gezogen sind, eben das ist natürlich eine deutlich größere Insel, aber trotzdem halt eine Insel, man kriegt auch so nach einer Weile so einen Inselkoller. Als wir auf Fuerteventura jetzt im Urlaub waren, sind wir auch mit dem Auto rumgefahren und gemerkt, die Insel ist ja schon relativ klein. Ich glaube, Gran Canaria ist da ein bisschen größer. Kriegt man da auch oder habt ihr da auch schon so einen Inselkoller bekommen? Weil man ist ja da wirklich mitten im Atlantik. Es ist jetzt nicht so wie Berlin, ich steige mal schnell ins Auto, fahre in die Ostsee oder in die Schweiz oder nach Österreich oder so. Habt ihr da was gemerkt eben, dass das schon deutlich anders ist?
Bisher wirklich gar nicht. Also Fuerteventura, klar, ich muss persönlich sagen, Fuerteventura wäre für mich jetzt auch zu karg, zu weitläufig. Fuerteventura ist ja die zweitgrößte Insel flächenmäßig. Aber von der Einwohnerzahl, von der Infrastruktur zählt Fuerteventura eher zu den kleinen Inseln. Bei den großen Inseln handelt es sich um Gran Canaria und um Teneriffa. Wir haben hier einfach mehr Infrastruktur. Die Insel ist doppelt so groß wie Berlin, flächenmäßig zumindest gesehen. Und klar, alles spielt sich so anhand des Küstenstreifens ab. Aktuell ist uns nicht langweilig. Wir haben, finde ich, viele Optionen. Wir können irgendwie in den Norden fahren, sind in Las Palmas in der Stadt oder wir sind im Süden und haben einfach mal wirklich Strandurlaub. Oder wir fahren einfach im Osten quer in die Berge rein und haben Berglandschaften. Also insofern haben wir aktuell ist unser Alltag wirklich vielfältig und ich wünsche mir jetzt momentan wirklich keine anderen Optionen. Es kann sein, dass in ein paar Jahren sowas entsteht, aber momentan kenne ich dieses Gefühl nicht, Inselkoller. Mal schauen, wie die nächsten Jahre sich entwickeln.
Vermisst du denn was aus der alten Heimat oder ihr?
Also klar, die Klassiker, was man vermisst, man ist natürlich Familie und auch Freunde, die man über Jahre an seiner Seite hatte, die man jetzt nicht physisch direkt irgendwie besuchen kann. Das ist natürlich schade. Ansonsten, was vermisse ich jetzt wirklich konkret? Und das Einzige, was ich sagen kann, ist Amazon. Also der Service mit Amazon Prime, das ist natürlich genial gewesen. Das heißt, ich habe irgendwas bestellt und es ist morgen geliefert. Ich habe einfach eine große Auswahl. Ich habe eine geniale irgendwie Preisübersicht und so weiter. Das habe ich hier leider nicht. Wir sind hier wirklich back to the roots. Das heißt, wenn ich etwas brauche, also Amazon liefert hierher, aber wenn man sich jetzt mal das Ganze anschaut auf der Plattform, wird ungefähr, lass es 15% circa sein, was auf die Kanarischen Inseln geliefert wird. Es gibt hier ein Äquivalent, das ist ein spanisches System, was sie herliefert. Da gibt es ein paar mehr Optionen. Finde ich jetzt von der Handhabung nicht ganz so attraktiv wie Amazon. Das heißt, wenn ich etwas brauche, dann gehe ich hier lokal in den Laden rein. Hier gibt es so riesige Hallen quasi. Da hat man das Gefühl, man würde Amazon besuchen im Warenlager. Also du musst dir quasi vorstellen, du fährst hier zu dem Amazon persönlich hin, gehst ins Lager rein, suchst dir das, was du brauchst und gehst wieder. So ist das eher hier von der Handhabung her. Okay. Das vermisse ich. Ansonsten kann ich wirklich nicht sagen, dass ich irgendwas ganz Spezielles, oder was ich noch vielleicht sagen könnte, ist so ein Biomarkt, so wie Dance oder Bio Company, so als Kette gesehen. Das würde ich noch ganz schön finden. Es gibt ein paar Bioprodukte hier bei Aldi oder Lidl. Mercadona hat gar keine Bioprodukte. Es gibt so ein paar kleine Shops, Läden, die auch nur Bio anbieten, aber das Sortiment ist dann einfach sehr, sehr klein. Das wäre noch was Schönes, was ich mir wünschen würde.
Jetzt hilfst du ja eben mit deinem Business Menschen dahin auszuwandern, was Auswanderungsberatung, auch Businessgründung. Was würdest du sagen, sind so die Hauptmotive, warum Menschen dahin kommen oder vor allen Dingen auch, warum sie dahin kommen sollten nach Gran Canaria?
Das sind sowohl leider viel Unzufriedenheit in Deutschland. Viele sind aktuell mit der Politik nicht konform, was die letzten Jahre passiert ist. Da sind einfach viele, die sich damit nicht identifizieren können und sagen, okay, wir möchten irgendwie einen Neustart. Dann ist dieses Thema leider auch diese geopolitische Situation, Kriege in Zentral- und Osteuropa, die aktuell dort vorhanden sind. Viele haben wirklich Sorge, das ist wirklich ein echtes Szenario geworden, warum viele, auch Polen zum Beispiel, viele polnische Investoren mittlerweile herkommen, investieren und sich einen Plan B aufbauen nach Westeuropa beziehungsweise in die ultraperiphere Lage nach Gran Canaria beziehungsweise auf die Kanaren ziehen. Dann, klar, sind auch schöne Dinge das Motiv. Das heißt, du hast hier viel Sonne, du hast hier trotzdem immer noch europäische Verhältnisse, du bist in der EU, wir haben den Euro, wir haben nur eine Stunde Zeitverschiebung, wir haben hier geringere Lebenshaltungskosten und ist es einfach auch ein, so wie bei uns vielleicht auch ein bisschen, diese Motivation, wie ist es denn mal wirklich in einem anderen Land zu leben? Und Spanien ist einfach bei den Deutschen super beliebt in Europa, Platz 3 der Lieblingsauswanderungsländer. Und die Jahre zuvor war es auch das Lieblingsreiseland in Europa der Deutschen, wurde, glaube ich, letztes Jahr abgelöst von der Türkei. Aber davor war es immer Spanien und Spanien ist einfach sehr beliebt bei den Deutschen, ja.
Siehst du denn Möglichkeiten, eben, also wer jetzt nicht mit der riesigen Brieftasche kommt und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach hier ein Haus oder eine Wohnung und brauche hier gar nicht mehr arbeiten oder mache ein bisschen Online-Business. Siehst du da Möglichkeiten eben auf den Kanaren, was man da machen könnte, eben auch gerade in Sachen Selbstständigkeit oder eben Angestelltenverhältnis wahrscheinlich eher schwieriger oder wie siehst du das?
Einerseits, dadurch, dass wir in einer ultraperiphere Lage sind, hat die EU die Aufgabe, Randgebiete zu fördern. Und deshalb ist es bei den Kanarischen Inseln so, dass wenn du ein Unternehmen hier gründest, in der Sonderzone der Kanarischen Inseln und die Voraussetzungen erfüllst, kannst du eine Kapitalgesellschaft mit lediglich 4% Körperschaftssteuer gründen.
Wow.
Das ist schon mal eine sehr, sehr attraktive Sache. Du bist hier in keinem Steuerparadies. Wir sind immer noch in Spanien. Mhm. Und hast eine grundsätzlich sehr, sehr gute Reputation. Das heißt, wenn du in der EU bist und Business machen möchtest, wäre das eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen und von lediglich 4% Körperschaftssteuer zu profitieren. Dann vielleicht der klassische Solo-Selbstständige. Wenn man sich hier vor Ort selbstständig macht, bekommt man in den ersten 1 bis 2 Jahren ein paar Bonifizierungen. Das heißt, du hast erstmal nicht so hohe Sozialversicherungsabgaben. Du bist bei circa 87 € pro Monat bist du dabei, bekommst du aber nach einem Jahr, das ist nur auf den Kanarischen Inseln, bekommst du diese Sozialversicherung komplett zurückerstattet. Das heißt, du bist das erste Jahr komplett sozialversicherungsfrei sozusagen hier und kannst dieses Business wieder aufbauen, um erstmal nicht so hohe Fixkosten zum Beispiel zu haben. Das ist auch ganz, ganz attraktiv. Mhm. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, für Unternehmer, für Selbstständige und auch für Fachkräfte, die sagen, ich bin im Homeoffice, ich kann weiterhin zu einem deutschen Arbeitgeber arbeiten, schaffe dafür aber das rechtliche Setup bevor oder bin hier vor Ort bei einem spanischen Arbeitgeber, kann man das sogenannte Beckham Law anwenden. Das funktioniert überall in Spanien und halt dann auch auf den Kanarischen Inseln. Das heißt, wenn man aus beruflichen Gründen nach Spanien zieht und in den letzten 5 Jahren nicht ansässig gewesen ist in Spanien, kannst du von einer Einkommensteuer-Flatrate von 24% profitieren bei einem Jahreseinkommen von bis zu 600.000 €. Und gleichzeitig hast du 0% Steuern auf im Ausland erzielte Kapitaleinkünfte, heißt Zinsen, Dividenden, Veräußerungsgewinne, alles, was nicht aus einer spanischen Quelle stammt, ist komplett steuerfrei. Und das Thema Vermögenssteuer, in Spanien gibt es eine Vermögenssteuer, alles, was du im Ausland hast, wird unter Beckham Law nicht betrachtet. Und das Ganze kannst du für 5 bis maximal 6 Jahre hier fort anwenden. Und das ist halt hochattraktiv, wenn man sagt, okay, ich möchte in einem Land leben, was ein tolles Lebensgefühl hier vor Ort ist, eine gute Lebensqualität hat, eine gute Infrastruktur hat, gute medizinische Versorgung hat und gleichzeitig du auch noch wirtschaftliche, berufliche Vorteile nutzen kannst, dann ist das eine sehr, sehr schöne Kombination, die viele hier nutzen, ja.
Ja, also wer das noch nicht gekannt hat oder noch nicht kennt, das Beckham Law geht ja auf David Beckham zurück, den Fußballer, für den das ja, glaube ich, damals, oder da gab es ja so einen Präzedenzfall und danach wurde das eingeführt, ne?
Ja, genau, richtig. Damals, das durch David Beckham wurde das Ganze bekannt, gilt aber mittlerweile nicht mehr für Spitzensportler, sondern wirklich nur noch für Unternehmer, selbstständige Fachkräfte, die hierher kommen und ich sag mal wirklich in einem Unternehmen oder in einem Angestelltenverhältnis klassisch, so wie man das kennt, arbeiten.
Also man merkt, du bist da total tief drin. Eben, das ist ja dein Hauptberuf. Infos und Links zu dir gibt es hier in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Wer eben ganz konkret vorhat, nach Gran Canaria auszuwandern, eben sein eigenes Business mitzunehmen, was zu gründen, gerne bei dir melden. So, abschließend hast du noch so ein Tipp, den du mitgibst für Menschen, die dahin auswandern wollen, wo du sagst, okay, so ein Typ sollte man sein, wenn man auf Gran Canaria leben möchte, auch so dahingehend, welche falsche Vorstellung sollte man vielleicht nicht haben?
Man sollte sich auf jeden Fall Zeit geben. Man sollte rechtzeitig anfangen, sich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen, weil viele Dinge auch einfach steuerliche, sozialversicherungstechnische Konsequenzen haben können. Gerade auch irgendwie, wenn man Unternehmer ist und Anteile an Unternehmen hat, gibt es Themen wie Wegzugsbesteuerung, Steuerentstrickung, Funktionsverlagerung, Auslösen einer Betriebsstätte hier. Viele verschiedene Fallstricke, die es einfach gibt. Und das sind Themen, die man rechtzeitig sich anschauen sollte. Und zum Leben hier vor Ort, klar, gebt euch die Zeit, wenn ihr hinkommt, ne, um eine Wohnung zu finden. Schaut euch die Dinge auch an, vielleicht übers Internet nichts abschließen. Physisch die Dinge anschauen, um da ja keine irgendwelche Fettnäpfchen zu treten. Und man muss sich die Zeit geben. Das ist so mein Hauptpunkt, den ich anmerken würde.
Wenn wir noch in die Zukunft schauen, wir sprechen in 2 Jahren wieder, wie sieht dann dein Leben aus?
Mein Leben in 2 Jahren. Ich hoffe, dass wir immer noch hier sind. Ich hoffe, dass wir hier glücklich und zufrieden sind. Und wovon wir aktuell träumen oder auch dran sind, uns damit zu beschäftigen, vielleicht auch eine eigene Immobilie hier auf den Kanarischen Inseln, auf Gran Canaria zu besitzen. Das ist so meine Vision für die nächsten 2 Jahre. Und genau, für meine eigene Selbstständigkeit einfach ein Wachstum auch nochmal hingelegt zu haben, ein System entwickelt zu haben, um noch besser, noch mehr Menschen zu unterstützen.
Sehr gut. Marco, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch im Podcast. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ihr werdet ja sowieso das beste Wetter haben, auch in diesem Sommer. Also deswegen, da lohnt sich auf jeden Fall die Auswanderung. Ja, alles Gute und auf bald.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Hat mir großen Spaß gemacht und bis bald.
Das war die Geschichte von Marco Preuschhoff, der mit seiner Familie 2023 nach Gran Canaria auswanderte. Was mich jetzt interessiert, wie hat dir die Folge gefallen? Hinterlass mir gerne einen Kommentar bei Spotify oder über meine Webseite derauswandererpodcast.com. Und noch ganz wichtig, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Podcast. Also egal, wo du den hier gerade hörst, aktiviere die Glocke, klick auf Abonnieren, so damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du mir ganz doll helfen möchtest, damit wir hier weiter mehr Leute erreichen, dann nimm dir doch ein paar Sekunden Zeit und hinterlass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast so gut gefällt. Das war's von mir jetzt. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin zurück mit einer neuen Episode dann in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.